Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Zu der Sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt. Vor 10 Tagen hielt US-Präsident Trump die Eröffnungsrede beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Das 50. Treffen der Elite aus Wirtschaft und Politik stand ganz im Zeichen des Klimawandels. Und Trump stand ganz im Zeichen von sich selbst.
America is thriving. America is flourishing and yes, America is winning again like never before. This is not a time for pessimism. This is a time for optimism. Fear and doubt is not a good thought process because this is a time for tremendous hope and joy and optimism and action.
Die Kurzfassung. In Amerika blüht und gedeiht alles und alle sollen total optimistisch und actionmäßig drauf sein. Seit seinem Amtsantritt seien 7 Millionen neue Jobs geschaffen worden. Der Mittelstand habe mehr Geld. Die USA erlebten unter seiner Führung einen Boom ohne Vergleich. Das Impeachment? Kein Thema. Stattdessen zurück in Washington der angebliche Jahrhundertdeal in Nahost. Trump tickt bereits im Wahlkampfmodus. In 3 Tagen findet der Iowa Caucus statt, der erste Nominierungswettbewerb für die Präsidentschaftswahl im November. Und danach folgen die Vorwahlen in New Hampshire. Wer tickt dort mit Trump? Und in Texas, in Wisconsin, in Kentucky, in Detroit? Unser Thema heute. Recherchiert von Andreas Heuchler.
Detroit, Michigan. Die Motor City. Heimat der großen Autofirmen Ford, General Motors und Chrysler ist Sinnbild des industriellen Niedergangs einer einstigen Metropole. Von fast 2 Millionen Einwohnern sind weniger als 700.000 geblieben. Präsident Donald Trump hatte vor 3 Jahren versprochen, die USA zu alter industrieller Größe zurückzuführen. Detroit aber schrumpft weiter. Im Wahljahr 2020 soll es nach dem Willen von John George und vieler Detroiter anders laufen als am 8. November 2016. Damals waren die 16 Wahlmännerstimmen des traditionell demokratisch geprägten Bundesstaates im sogenannten Rostgürtel Amerikas an Donald Trump gegangen. Er hatte 47,5% der Stimmen erhalten, die Demokratin Hillary Clinton 47,27%. 10.704 Stimmen machten den Unterschied. George, Direktor der Motor City Blightbusters, ist wie viele Detroiter eingefleischter Demokrat. Seine Privatinitiative reißt verwahrloste Häuser ab oder renoviert ganze Straßenzüge, baut Schulen, Gemeindehäuser und Galerien in der kaputten Stadt. Auf dem Tresen im Java Café, das die Blightbusters restauriert haben und betreiben, steht ein Foto von John George mit Präsident Obama. Wird der drahtige Mann mit eckiger Brille, der scheinbar nie seine Baseballkappe abnimmt, bei diesem Anblick wehmütig?
Meine Antwort ist, das sind alte Neuigkeiten. Ich habe immer gesagt, dass Menschen guten Willens an eine bessere Zukunft glauben. Wir dürfen unsere Zeit nicht damit verschwenden, uns auf die Vergangenheit zu konzentrieren, sondern damit eine bessere Zukunft zu gestalten. Wir wissen um die Krankheit, die Vergangenheit, aber unser Ziel ist die Zukunft.
Die Krankheit heißt für George Donald Trump. Ein in seinen Augen kindischer, egozentrischer, nicht zurechnungsfähiger Antipolitiker. Eine Wiederwahl ist trotz Amtsenthebungsverfahren, trotz von der Washington Post gezählter 15.413 Lügen und Unwahrheiten bis Ende 2019, trotz einer in den Augen traditioneller Politiker fragwürdigen, zunehmend gefährlichen Außenpolitik, Beispiel Iran, sowie schnell steigender Staatsverschuldung keineswegs ausgeschlossen. Amerikas Wählerschaft ist schon lange tief gespalten. Donald Trump hat die Gräben nicht geschaffen, sondern mit seinem polarisierenden Stil vertieft. Die Zukunft, davon ist John George überzeugt, hängt davon ab, dass sich möglichst viele Menschen registrieren lassen und am 3. November zur Wahl gehen. Am Eastern Market in Detroit macht John George mobil mit einem Plastikmikrofon und einem kleinen Lautsprecher mit klaren Worten gegen den Präsidenten und seine Partei, die Republikaner.
Gier und Dummheit regieren in der Führung der Republikaner. Sie werden bei der Wahl 2020 einen Preis dafür zahlen. Sie werden alle aus ihren Ämtern geworfen. Es wird eine blaue Welle geben, wie sie dieses Land noch nie gesehen hat. Wir werden Leute loswerden, die inkompetent, gierig, selbstsüchtig und ganz ehrlich, widerliche Menschen sind.
Eine blaue demokratische Welle gegen das rote republikanische Bollwerk im Weißen Haus und im US-Senat? Darauf hoffen nicht nur John Georges Mitstreiter in Michigan, sondern auch manche Texaner. Die zahlenmäßige Dominanz der Weißen schwindet, so wie im ganzen Land. Die Demokraten haben in den großen Städten wie Dallas, San Antonio oder Austin Mehrheiten. Der Kongressabgeordnete Beto O'Rourke aus El Paso, Jahrgang 1972, erschien mit seiner Präsenz in sozialen Medien und seinen öffentlichen Auftritten als junger, fast Kennedy-artiger Macher, der einen Gegenentwurf zum konservativen Image des Bundesstaates darstellte. Gegen Amtsinhaber Ted Cruz verlor er nur knapp im Rennen um einen Sitz im US-Senat. Seine demokratische Bewerbung um das Präsidentenamt zog er im November 2019 zurück. Die Wahlkampfkasse füllte sich zu langsam, das Feld der Mitbewerber erschien zu stark. Trotzdem, Texas mit seinen 38 Wahlmännerstimmen erklärte er zum Battleground State, zu einem jener Staaten, in denen sich die Mehrheiten im November ändern könnten. 2724 Kilometer südlich von Detroit liegt McAllen. Hier leben viele Texaner, die eine demokratische Mehrheit unbedingt verhindern wollen. Einer von ihnen ist Sergio Sanchez, Programmdirektor des Radiosenders News Talk 710. Der Mann mit exakt getrimmtem Bart und fast schwarzen Augen ist Vorsitzender der Republikanischen Partei im Hidalgo County. Sanchez ist enthusiastischer Trump-Anhänger. Er begeisterte sich für das Wahlversprechen des Präsidenten, einen Grenzwall gegen illegale Einwanderung aus Mexiko und Mittelamerika zu errichten. Mark Morgan, oberster Grenzschützer der USA, gab nach 3 Jahren Trump-Präsidentschaft zwar an, bisher seien 150 Kilometer des Grenzbauwerks gebaut worden, 150 von 3140 Kilometern. Es gibt auch nach wie vor keine Anzeichen dafür, dass Mexiko für Trumps Mauer bezahlen wird. Das hatte der Präsident in Aussicht gestellt. Macht nichts, findet Sergio Sanchez. Für ihn war, ist und bleibt Donald Trump der Macher.
Nothing has been solved. Nothing.
Nichts ist gelöst worden, nichts. Und jetzt gibt es diesen Bürger, diesen Geschäftsmann, diesen Nicht-Politiker, einen Elefanten im Porzellanladen, der sagt, ich lege los und lasse mich beschimpfen, aber wir kriegen das hin.
Andrew aus McAllen arbeitet an der Tankstelle, hört täglich News Talk 710. Das Programm ist für ihn politische Heimat und hilft zusammen mit den sozialen Medien bei der Meinungsbildung. Zunehmend umgeben sich Amerikaner medial mit ihresgleichen. Die Konservativen hören Talkradio und sehen Fox News, die Liberalen informieren sich bei CNN und der New York Times. Die Schnittmengen schrumpfen. Andrew ist gegen Immigranten. Seine Informationsquellen, wie sein Präsident, berichten wieder und wieder über Drogenkartelle, Vergewaltigungen, krumme Geschäfte. Das hält ihn nicht davon ab, bei der Fiesta mit mexikanischen Gruppen, die über die Brücke nach McAllen kommen, voller Inbrunst Cielito Lindo mitzusingen. Der Süden von Texas ist seit Jahrhunderten eine Kulturlandschaft mit fließenden Grenzen, Tex-Mex, ein Schmelztiegel hispanischer und angloamerikanischer Einflüsse. Ob Build This Wall, einer der bekanntesten Sprechchöre des Wahlkampfs 2016, nur ein Slogan war? Vielen Anhängern des Präsidenten ist das auch 3 Jahre später nicht so wichtig. Hauptsache, findet Andrew, Trump hält die Bad Hombres, die Dealer, die Diebe aus den USA fern. Auch wenn Kinder der illegal eingewanderten Menschen getrennt von ihren Eltern eingesperrt werden.
Ich bin absolut dafür. Es ist an der Zeit, härtere Gesetze, eine härtere Politik einzuführen. Es hätte vor langer Zeit gemacht werden sollen. Donald Trump ist der Mann.
2464 Kilometer nördlich von McAllen liegt Madison, die Hauptstadt Wisconsins. Geprägt von Studenten, dem Mendota-See und einem Miniatur-Kapitol, das dem Sitz des US-Kongresses in Washington gleicht. 2016 gewann Donald Trump für die Demokraten verblüffend die 10 Wahlmännerstimmen des nördlichen Bundesstaates. Mit einem Vorsprung von 0,77 Prozentpunkten gegenüber Hillary Clinton. Damit erreichte er die erforderlichen 270 Stimmen für die Präsidentschaft. Jeremiah Michael Reamer stammt aus einer Gelehrtenfamilie in Wisconsin. Der Mann in Korthosen, Karohemd und Sakko mit lichtem Haar, kurzem Bart und Brille ist Deutsch-Englisch-Übersetzer, überzeugter Demokrat und verhalten optimistisch, was die Wahl in seinem Heimatstaat angeht. Immerhin endete 2018 die Amtszeit des rechten republikanischen Gouverneurs Scott Walker. Demokrat Tony Evers löste den gewerkschaftsfeindlichen Langzeitgouverneur mit den klassischen Obama-Themen Bildung und Gesundheitsfürsorge ab. Allerdings sorgten die Republikaner mit ihrer Mehrheit der Sitze im Landesparlament für Wahlkreisverschiebungen zu Ungunsten möglicher demokratischer Kandidaten sowie für Auflagen bei der Registrierung zur Wahl, etwa die Vorlage eines Führerscheins, über den eher sozial schwache Wähler der Demokraten nicht verfügen.
Also nicht nur der demokratische Präsidentschaftskandidat, auch Bürgerrechtsaktivisten und Wahlrechtsjuristen müssen sich anstrengen 2020, um diese Stadtseinwohner zur Wahlurne zu mobilisieren. Und es kommt auch auf manche weiße Moderaten in den Vororten an, die auch Trump abstoßend finden. Hillary Clinton hat Wisconsin 2016 vernachlässigt. Das hat sich vielleicht in diesem Jahr geändert, denn der demokratische Wahlkonvent findet in Milwaukee statt.
Für Jeremiah Michael Remer ist es dennoch keine ausgemachte Sache, dass Wisconsin in diesem Jahr wieder mehrheitlich demokratisch wählen wird. Das liegt auch an der nachhaltig spaltenden Wirkung, die Trump nach 3 Jahren als US-Präsident bei der Bevölkerung bewirkt hat.
Also erstens haben wir eine starke Polarisierung von Politik und Gesellschaft, fast bürgerkriegsähnlich. Statt der politischen Integration haben wir jetzt einen Zustand der negativen Integration, wie im Deutschen Kaiserreich. Ein Nebeneinander von rechten und linken Milieus, die nur durch Misstrauen und Beleidigungen miteinander kommunizieren. Zweitens haben wir die Vervollständigung des langjährigen Rechtsrucks der Republikaner hin zu einer demagogischen Führerpartei unter Trump. Drittens seitens der Trump-Administration eine totale Missachtung von evidenzbasiertem Wissen und der professionellen Unabhängigkeit von Experten in Wissenschaften, Politik, von Klimawandelverweigerung bis hin zum nachrichtendienstlichen Konsens in der Außenpolitik.
Die Republikaner, so der Befund Remers, sind zur Trump-Partei geworden. Von Madison nach Louisville sind es 780 Kilometer. Der Kentucky River trennt die Bundesstaaten Indiana im Norden und Kentucky im Süden. Es ist der Bundesstaat des mächtigen republikanischen Senators und Mehrheitsführers Mitch McConnell.
The yeas are 230, the nays are 197, present is one, Article 1. Is adopted.
Unmittelbar nachdem Nancy Pelosi, Mehrheitsführerin im US-Repräsentantenhaus, kurz vor Weihnachten 2019 das Votum für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump bekannt gegeben hatte, meldete sich McConnell zu Wort.
Last night, House Democrats finally did what they had decided to do a long time ago.
Er werde das entscheidende Verfahren im Senat eng mit dem Weißen Haus abstimmen. Er sei kein unparteiischer Geschworener. Mit diesen Aussagen ließ McConnell keinen Zweifel daran, dass die erforderliche Zweidrittelmehrheit für die Amtsenthebung in der Kongresskammer angesichts von 53 republikanischen und 45 demokratischen sowie 2 unabhängigen Senatoren nicht erreicht würde. Anfang November finden aber nicht nur Präsidentschaftswahlen statt, sondern es geht auch um die Abgeordneten im Repräsentantenhaus, um einige Gouverneure und 23 republikanische sowie 12 demokratische Sitze im US-Senat.
I'm Amy McGrath, and I've often wondered, how many other people did Mitch McConnell never take the time to write back or even think about?
Die 44-jährige Demokratin Amy McGrath fordert den 77 Jahre alten McConnell heraus. Die ehemalige Air Force-Pilotin war die erste Frau, die ein F-18-Kampfflugzeug in Einsätzen im Irak und in Afghanistan flog. Sogar in unseren Familien können wir nicht mehr ohne Wut und Schuldzuweisung über die Anführer in unserem Land sprechen, stellt McGrath in einem Wahlkampfvideo fest. Angefangen hat das, sagt sie, nicht mit Donald Trump, sondern mit Mitch McConnell. Mike Woodworth ist Demokrat, hat Lokalpolitik gemacht und ist nach 3 Jahren Trump erschöpft.
Turn the channel. Turn the volume off. Do whatever you need to do.
Schalte um, schalte den Ton aus, mache, was nötig ist. Die Medien füttern weiterhin die Bestie. Ist das alles, was wir haben? Ist das unser Bestes? Viele Leute in den USA stellen diese Frage. Ist das das Beste, was wir zu bieten haben? Wenn das so ist, sind wir wirklich von den Vereinigten Staaten enttäuscht. Und das wollen wir nicht hören, nicht aus Europa. Ich möchte von nirgendwo hören, dass sie von uns enttäuscht sind.
Demokrat Mike hält eine Wiederwahl Donald Trumps für wahrscheinlich. Und er drückt in einer Analogie aus, was viele US-Bürger aus Respekt vor dem Amt des Präsidenten denken.
Es gab diesen Typen, er war Trainer eines bekannten College-Football-Teams. Er war einfach nicht populär. Manchmal redeten sie übel hinter seinem Rücken. Er mochte ein Idiot sein, aber er war unserer. Diese Situation könnten wir auch hier haben. Wir mögen ihn vielleicht nicht, aber wir werden uns erheben und sagen, aber er ist unserer. Das werden wir sagen. Wir werden trotzdem hinter ihm stehen.
Anhänger der Republikaner, die geschlossen hinter dem Präsidenten stehen, und der Demokraten, die erst noch ermitteln müssen, wen sie aus einem ursprünglich mehr als 20-köpfigen Kandidatenfeld gegen Donald Trump aufstellen, stehen sich unversöhnlich gegenüber. Not my president, beharren die Liberalen, nun seit 3 Jahren Trump, Trump, skandieren Anhänger des Präsidenten. Viele Wahlforscher schätzen, wie schon 2016 wird Donald Trump auch im November nicht die Mehrheit der Menschen hinter sich bringen, die Wahl aber trotzdem gewinnen. Dank der Stimmenmehrheit bei den Wahlfrauen und Männern, die den Präsidenten bestimmen. Ein Kandidat mit der Stimmenmehrheit in einem Bundesstaat erhält nämlich in der Regel alle Wahlleute Stimmen. Beim Popular Vote, den tatsächlichen Wählerstimmen, könnte Trump sogar noch schlechter abschneiden als 2016 und dennoch im Electoral College mit seinen 538 Sitzen wieder die Mehrheit gewinnen. Weniger Stimmen, mehr Wahlmänner, so war es im Jahr 2000 und vor 3 Jahren. Zaghafte Versuche von Demokraten und Republikanern, das altmodische Wahlsystem zugunsten einer direkten Abstimmung abzuändern, scheiterten bislang. Von Louisville, Kentucky nach Concord, Hauptstadt des Neuenglandstaates New Hampshire, sind es 1542 Kilometer. Das Städtchen mit etwas mehr als 40.000 Einwohnern trägt den Beinamen City in a Coma. Komatös sind die Menschen in New Hampshire besonders in Wahljahren ganz und gar nicht. Nach dem Iowa Caucus am 3. Februar werden in New Hampshire am 11. Februar die ersten Primaries, die Vorwahlen, abgehalten. Das Feld der demokratischen Präsidentschaftsbewerber dürfte sich nach diesen Terminen weiter lichten. Rob Moulton engagiert sich seit vielen Jahren im Stadtrat von Concord für die Sozialpolitik und wundert sich immer wieder über seine Mitbürger.
In New Hampshire there was for many years.
In New Hampshire gibt es seit Jahren einen Zusammenschluss der Wohlhabenden und der armen Arbeitnehmer gegen die gebildete Mittelklasse und die Wohlfahrtsverbände. Wegen ihrer Wut und ihrer Missgunst gegenüber denjenigen, die aus ihrer Sicht unberechtigt Sozialleistungen erhalten, stimmen sie gegen Programme, die ihnen helfen könnten.
Der Ausgang der Vorwahlen in New Hampshire kaum kalkulierbar. Die Wähler sind eigensinnig wie Jack aus Concord.
I haven't voted ever.
Ich habe noch nie gewählt. Interessiert mich nicht. Ich bin Vietnam-Veteran und habe eine schlechte Einstellung gegenüber Politikern und dem Land, für das ich gekämpft habe.
Oder Lisa, die den unabhängigen Senator Bernie Sanders aus dem benachbarten Vermont als nächsten Präsidenten unterstützt.
My first time I voted was with Jimmy Carter.
Als ich das erste Mal wählen durfte, mit 18, stimmte ich für Jimmy Carter. Das fühlte sich so richtig an. Seitdem hat es sich bei niemandem mehr so richtig angefühlt. Bis zu Bernie.
Sanders scheiterte bereits 2016 gegen Hillary Clinton. Sein Programm aus Pazifismus, gesetzlicher Krankenversicherung und freier Bildung erscheint vielen Wählern als zu links. 789 Kilometer südwestlich von Concord in der US-Hauptstadt Washington, D.C. wird E Pluribus Unum aus vielen eines, der Wappenspruch im großen Siegel der Vereinigten Staaten im Besucherfilm des US-Kapitols pompös inszeniert. Mit dem politischen Alltag hat die Formel der Einigkeit dort, wo die Kongresskammern arbeiten, wo im Januar kommenden Jahres die Präsidentin oder der Präsident vereidigt wird, so gut wie nichts mehr zu tun. Knapp 3 Kilometer westlich entlang der National Mall arbeitet David Nakamura. Er ist White House Reporter bei der Washington Post.
Reporting on the White House in the Trump era is both a marathon and a sprint.
Im Trump-Zeitalter aus dem Weißen Haus zu berichten ist beides, ein Marathon und ein Sprint.
Tweets, überraschende Ankündigungen, die nicht nur Journalisten, sondern auch Regierungsmitarbeiter überraschen, das ist der Alltag bei diesem 24-Stunden-Job. Drei zusätzliche Reporter hat die Post zu ihren 7 White House-Reportern dafür eingestellt.
Das allgemeine Chaos der Trump-Regierung resultiert besonders aus dem Umstand, dass der Präsident häufig ohne interne Abstimmung Entscheidungen trifft. Das führt zu vielen ungewöhnlichen Nachrichtenlagen. Gleichzeitig gibt es den Strang der Berichterstattung über die Politik Trumps, zum Beispiel zu den Themen Immigration oder Umwelt. Das erfordert tiefere, wachsamere Berichterstattung über einen viel längeren Zeitraum. Zusätzlich gibt es die sehr aufwendigen Themen Russland und Ukraine, die ja zum Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten geführt haben. Außerdem gibt es die komplizierten und wichtigen Geschichten zu Trumps privaten Geschäften, die er nach wie vor gemeinsam mit seinen Söhnen kontrolliert.
Which he still nominally oversees through his sons.
The yeas are 230, the nays are 197, present is 1. Article 1 is adopted.
This is the first impeachment where there's no crime. I say, tell me what I did, please.
Vor eigenen Anhängern machte sich der Präsident umgehend über das im US-Repräsentantenhaus eröffnete Impeachment-Verfahren lustig und sprach von Impeachment-Light mit einer geschlossenen republikanischen Basis und eigener Mehrheit im entscheidenden US-Senat, mit steigenden Umfragewerten, einer wachsenden Wirtschaft und einer prall gefüllten Wahlkampfkasse im Rücken. Das Wahljahr hat begonnen. Wie die Bürger der Vereinigten Staaten Anfang November entscheiden werden, ist kaum vorhersehbar. Liberale und Konservative, wie ein Mann, der einen Anzug aus einer US-Flagge, einen langen Bart, Pferdeschwanz und Sonnenbrille trägt und sich Grizzly Joe nennt, lächeln müde nach dem inzwischen 3 Jahre andauernden politischen Spektakel der Trump-Präsidentschaft.
It's entertaining, to say the least.
Es ist gute Unterhaltung, um das Mindeste zu sagen.
You can say it's crazy, you can say it's insane, you can say what the heck is going on here.
Man könnte sagen, es ist verrückt, bekloppt. Was zum Teufel spielt sich ab?
But good Lord, this is better than watching professional wrestling, I gotta tell you.
Ich kann Ihnen sagen, das ist besser als Profiringen.
Besser als Profiringen. Das Spektakel der US-Vorwahlen. Trumpland oder mehr? Andreas Heuchler berichtete für die Weltzeit. Und Isabella Kohler bedankt sich fürs Zuhören.